Zu Joachim habe ich vorhin gesagt, wow, was für ein Lobpreis. Es ist immer wieder schön, so einfach einzutauchen und Gott zu anbeten. Und vorhin hatte Joachim gefragt, hast du Hoffnung? Und ich glaube, wenn wir diese Lieder gerade gesungen haben, dann entsteht sie. Und ich glaube, am Ende des Gottesdienstes soll jeder wirklich mit einem vollen Rucksack Hoffnung nach Hause gehen. Joachim hat gefragt, hast du Hoffnung? Hast du wirklich Hoffnung? Und dann merkt man, man muss schon ein bisschen nachdenken. Und ich fand es so spannend, als ihr Joachim geholfen habt und gesagt habt, was ist eigentlich meine Hoffnung, dass noch viele Menschen die rettende Botschaft hören? Oder ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt und mich zu sich holt. Und ich fand es auch so schön, irgendwer da hinten hatte gesagt, ich hoffe auf viele Enkelkinder. Und sofort rief jemand rein, oh, das übt Druck aus. Nein, aber es ist so wichtig, Hoffnung zu haben. Hoffnung ist eine Kraft in mir, die mich weiterzieht. In einem der Lieder haben wir gesungen, es richtet meinen Blick aus. Jesus, ich schaue auf dich und das gibt mir Kraft, auch gerade in diesen Nöten, vielleicht ist heute weiterzugehen. Hoffnung motiviert. Menschen hoffen auf so vieles und wir hatten hier einen kleinen Blumenstrauß, aber es gibt Hoffen auf gutes Wetter, Hoffen auf bessere Zeiten, Hoffen, dass der Fußballclub zu Hause oder mein Lieblingsclub gewinnt, Hoffen auf Gesundheit, Hoffen auf einen Partner, auf ein Kind, Hoffen, Hoffen, Hoffen. Und wir sehen, Menschen brauchen Hoffnung und haben sie. Und immer wieder ist es aber auch so bei dieser Hoffnung, es gibt zwei große Arten. Die eine Hoffnung hofft einfach ins Blaue. Und das ist einfach nichts anderes als ein Bauen von Luftschlössern. Früher mit Anfang 20, ich war noch nicht gläubig, hatte ich einen Kumpel und der spielte immer gerne Lotto. Ganz besonders Euro-Lotto, weil da war der Jackpot besonders hoch. Und er hat so viel davon geschwärmt, dass ich gesagt habe, Alter, jetzt spiele ich mal mit. Und das ist dann so und auf einmal tauschen wir uns aus. Was wäre 10 Millionen, 100 Millionen? Na, natürlich würde ich dir auch eine abgeben, sagt er dann ganz großherzig. Soll ich dir auch, wenn ich gewinne? Und auf einmal stellt man sich vor, boah, ne, Eltern vielleicht schuldenfrei, Haus kaufen, dies, das, hin und her. Und man merkt richtig, in der Woche bist du happy. Bis die Losung kommt. Dann brauchst du neue Hoffnung. Das ist mies, so eine Hoffnung zu haben. Wir sehen, sie hilft, aber nur sehr, sehr begrenzt. Und jetzt gibt es eine andere Hoffnung, die haben wir gerade besungen. Das ist die Hoffnung, die auf den schaut, der die Hoffnung ist. Und die Bibel sagt, die Hoffnung wird nie zu Schanden werden. Denn sie gründet auf Jesus Christus. Oh, steile Aussage. Und er will dir genau diese Hoffnung geben. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Und in welche Richtung du Hoffnung baust, vielleicht gelingt es, heute diese Hoffnung auf Jesus zu bauen, dass er genau weiß, was mit deinem Leben passieren soll und er wird es führen. Aber wir können dabei festhalten, Hoffnung ist immer auf das nach vorne Gerichtete. Jemand hat einmal gesagt, das ist auch der Grund, warum im Auto die Windschutzscheibe so viel größer ist als der Rückspiegel. Weil ich nach vorne schauen muss. Ein anderer hat gesagt, darum hat der Herr uns die Augen auch nach vorne gesetzt, damit wir nicht nach hinten laufen, sonst gibt es Crash. Ich muss nach vorne schauen. Und Hoffnung lässt mich nach vorne schauen. Sie lässt mich nicht in dem Jetzt kreisen, sondern sie guckt weiter. Wir merken, in der Hoffnung ist so viel Kraft. Und du, Joachim, hast auch gesagt, es ist die dritte Säule. Von dem, was Paulus uns den letzten beiden Sonntage auch schon gesagt hat, bau dein Leben auf Liebe, auf Glaube und heute auf Hoffnung. Auch dieser Paulus sagt, wie wichtig es ist, einen festen Blick zu haben, zum Beispiel in Hebräer 12. Da sagt er, lasst uns den Blick fest auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und er wird uns auch zum Ziel bringen. Ich habe erlebt, durfte eine Person begleiten im Altenheim, die dann auch wenige Monate später verstarb. Und du gehst ins Altenheim und da siehst du auch zwei Möglichkeiten. Menschen, die jegliche Hoffnung verloren haben, die bauen ab in einer Schnelligkeit, das kannst du dir nicht vorstellen. Alle wöchentlich oder 14-tägig, du begegnest ihnen auf dem Gang und du siehst, boah, die Bibel sagt auch, ein Mensch ohne Hoffnung ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Und dann gibt es aber Leute, die die Hoffnung haben, ich stehe bald dem Vater gegenüber und bis zum letzten Tag, schwer krank, egal, sie wissen, ich bin ready. Ich stehe bald vor dem Vater. Also, ich könnte viel über Hoffnung reden und ihr merkt schon die Kraft dahinter. Der Volksmund sagt auch oft, weil er diese Hoffnung braucht, sie stirbt zuletzt. Ist der letzte Strohhalm. Und der Herr sagt, wenn du auf mich hoffst, wird dein Vertrauen nie enttäuscht. Und das lesen wir gleich noch, bürgt er mit seinem Namen. Auf das Höchste bürgt er, dass die Hoffnung auf ihn nie enttäuscht wird. Warum brauchen wir Hoffnung? Wenn alles immer super ist, passt ja erstmal. Aber kein Leben verläuft so. Immer nur bergauf. Ein jedes Leben geht mal so und wieder so und auch mal so. Auf den tiefsten Boden und wieder hoch. Und gerade in den tiefsten Punkten braucht es diese Hoffnung. Gerade da. Ich habe mich oft gefragt, Jesus, wieso mussten selbst die Kinder, deine Kinder durch solche Phasen? Diese Woche habe ich ganz gesundheitsbewusst, wie ich ab und an mal bin, Rohkostsalat gemacht. Und am Ende hieß es im Rezept, soll eine ganze Zitrone reingedrückt werden. Und das Interessante ist, du drückst sie aus und das Einzige, was rauskommt, neben unerwünschter Kerne, ist Zitronensalat. Genau, das wäre ein Wunder. Das Einzige ist Zitronensaft. Und manchmal denke ich mir in den Notsituationen meines Lebens, wenn ich gedrückt werde, kommt das raus, was in mir ist. Und manchmal ist es ganz viel Zweifel. Manchmal ist es vielleicht auch viel Glauben, dann ist es prima. Dann sind es aber wieder Ängste. Und auf einmal darf ich feststellen, ja, stimmt, Herr, jeder von uns geht diese Reise, Apostelgeschichte sagt auch, durch vielerlei Bedrängnis gehen wir in das Himmelreich ein. Und manchmal lässt der Herr zu, er drückt und sagt, jetzt will ich dir zeigen, was gerade in dir ist. Um dir dann zu helfen, herauszukommen. Und ich glaube, das kennt auch jeder von euch. Krisen machen stärker, wenn ich Hoffnung habe. Und die Bibel sagt immer wieder und immer wieder, wer bewährt ist, wird zum Ziel kommen. Wenn du das und das, wirst du an nichts Mangel haben. Mach weiter. Es gibt eine Glaubensart in der Bibel, und wir lesen sie insbesondere im Alten Testament, die heißt Glaube dennoch. Dieses dennoch, egal wie die Umstände sind, Glaube dennoch. Abraham kriegt einen Sohn verheißen, 20 Jahre nichts, Glaube dennoch. Mose kriegt den Ruf, gigantisches Volk zu führen, 40 Jahre Wüste. So demoralisiert, dass er zu Gott sagt, Alter, schick wen anders. Ich kann ja nicht mehr reden. Und er sagt, hey, ich hab dir den Mund, die Zunge geschaffen, vertrau mir. So viele Leute in der Bibel, im Alten Testament, glaubten dennoch. Und dieses dennoch zu glauben, gipfelt für mich persönlich, ihr könnt es zu Hause mal nachlesen, Hebräer Kapitel 11. Ist eine Riesenauflistung an der Glaubensvorbilder. Und da geht es los. Und Abraham glaubte auf das Wort hin. Er kriegt eine gigantische Verheißung, kriegt aber nur zwei Söhne, obwohl eine reiche Nachkommenschaft verheißen ist. Wir sehen's heute. Wir wissen's. Hat sich erfüllt. Aber er glaubte dennoch. Noah zimmerte ewig auf eine Arche hin, Jahrzehnte. Und dann denke ich immer wieder, dann gehen die Leute vorbei und denke ich, Spinner. Mitten im Land baute er ein Mordstrumsschiff. Für wen oder was? Und der Tag kam. Sarah, die Unfruchtbare, wurde fruchtbar und so weiter und so fort. Glaube dennoch. Und dieses Vorbild, und das finde ich so spannend, beschreibt die Bibel sogar auch, Hebräer 11, ganz am Ende, Verse 39 bis 40. Sie alle, diese Liste der Leute, haben Gott vertraut, Deshalb hat er sie als Vorbilder für dich und mich hingestellt. Also wenn du an einem Glaubenspunkt bist, wo du sagst, jetzt höre ich auf, die Schnauze voll, für dich hat er diese Leute hingestellt. Und doch erfüllt er sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten nämlich mit uns alle zum Ziel kommen. Wir wissen's. Und wir kommen alle zum Ziel. Glaube dennoch. Dieses dennoch gründet sich nicht in einem etwas, einem Luftschloss, sondern in der Person Jesus Christus selbst. Die Bibel sagt, er ist unsere lebendige Hoffnung. Und wenn ich also sage, Jesus, wer bist du für mich? Dann kann ich in tiefster Not sagen, Jesus, du bist mein Hirte. Ich weiß ja, es geht immer wieder durch Täler, aber ich fürchte kein Unheil. Ich kann also in der Not stehen und sagen, dennoch glaube ich dir, denn du hast mir verheißen und wenn du mit deinem Namen bürgst, wirst du mich wieder auf frische Auen führen. Aber das ist ein Kampf. Und manchmal drückt er, weil er aus einem Zweifel glauben möchte, machen möchte, aus Angst Zuversicht. Wenn du mein Hirte bist, Herr, dann weiß ich auch, dass du mich bis in die Ewigkeit führst. Dass, Erich, wie du gesagt hast, du mich eines Tages mit Händen aufnimmst. Jemand hat einmal gesagt, Markus, die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens, die musst du vom Ende her betrachtet treffen. Ich kann in der jetzigen Situation vielleicht nach gut denken oder was ich meine jetzt gerade richtig ist, entscheiden. Und irgendwann habe ich mir angewöhnt, immer wieder zu fragen, Jesus, was hat das für Auswirkungen auf mein ganzes Leben? Führt mich es näher zu dir oder von dir weg? Ist es fleischlich oder hast du es mir gesagt? Vom Ende her zu fragen. Denn dann werden Entscheidungen weise. Vom Ende her, und das ist das, was wir auf jeden Fall die Zusage haben, jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Das ist schon mal eine Zusage, eine Hoffnung. Eines Tages wird alles Leid zu Ende sein. Und wenn ich die Hoffnung, also dieses Blick nach vorne habe, auf das treffe ich meine Entscheidungen weise. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Sammle ich Schätze im Himmel oder verprasse ich es hier? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Investiere ich mich mit Menschen oder in den Tatort? Ich weiß es nicht. Und ihr merkt, auf einmal ändert sich da was. Wenn wir ins Neue Testament gehen, wir haben also das Alte Testament Vorbild der Gläubigen, sehen wir auf einmal Jesu Jünger. Und sie haben Jesus direkt erlebt. Und er erzählt ihnen auch schon viel von der Zukunft und was alles sein muss. Aber sie erlebten, er ist da, er ist erreichbar, er hilft mir, er tut Wunder, er heilt Kranke, lässt Tote wieder auferstehen und so weiter. Sie sehen, das Reich Gottes ist mitten unter sie gekommen. Und sie erleben auch eins, ewiges Leben. Ihnen ist vergeben. Und sie erleben Jesus und sagen, Herr, alles erachte ich für Dreck im Gegensatz zu dem, was du mir gibst. Liebe, Frieden, Freude, Halt, Sicherheit, Perspektive, alles. Und wie geht's diesen 11 Jüngern? Keiner kam da zum Glauben, weil Jesus so super ist oder ich mir große Vorteile dadurch erhoffe. Sie kannten noch kein Wohlstandsevangelium oder sonst irgendwas. Wisst ihr, wie ihr Leben ausging? Alle 11 starben den Märtyrertod. Und dennoch sind sie weiter. Sie haben gesagt, egal was es mich kostet, das ist das Wichtigste auf Erden. Merkst du jetzt, wie wichtig Hoffnung ist, über das Irdische hinauszugucken? Und immer wenn mir das gelingt, sind die Probleme und die Nöte und die Bedürfnisse, die ich habe, bedeutend geringer. Weil ich sage, Jesus, eigentlich will ich mich nur auf dich ausrichten. Und weiß, Jesus, du führst mich durch. Durch Tiefen, durch Höhen, durch alles. Alle 11 starben den Märtyrertod. Ich finde das so krass. Und trotzdem haben sie es mit Begeisterung gemacht. Sie haben weitergesehen. Paulus sagt, und Joachim, du hast es vorgelesen, aus dem 1. Korintherbrief, das Größte ist die Liebe. Und das haben die Leute direkt erfahren, du und ich auch. Wenn wir uns Jesus zuwenden, werden wir erfüllt mit göttlicher Liebe durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Und sie haben gesagt, wenn mir das Wichtigste gegeben ist, dann ist alles andere zweitrangig. Aber Jesus, ich will auf dich schauen, Liebe. Wenn wir also 1. Korinther 13, den Vers vorher von diesen drei Säulen anschauen, dann sagt Paulus, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Aber einmal werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber einmal werde ich alles ganz klar erkennen. Mit anderen Worten, keine Fragen mehr haben. Wenn der Tag X gekommen ist, entweder Jesus zu unserer Lebzeiten hierher kommt und uns holt, oder wir sterben und eines Tages im Himmel sind, in einem Moment keine Fragen mehr. Macht alles Sinn. Wirst alles erkennen. Warum dies und jenes? Warum da nicht? Und warum hier umso mehr? Warum wird es nicht mehr geben? Und ich glaube, wir werden voller Dankbarkeit auf die Knie fallen und können nur anbeten. Weil wir dann von Angesicht zu Angesicht sehen, wie unvorstellbar gut der Vater ist. Jetzt gibt es also unterschiedliche Hoffnungen. Wir halten mal fest, Hoffnung hat jeder Mensch und Hoffnung hilft mir, ein klares Ziel zu haben. Und das wichtigste Ziel, das du und ich haben müssen, ist die Ewigkeit. Dass du weißt, früher oder später nimmt mich der Vater in Ehren auf. Damit kann ich wirklich konzentriert auf mein Leben ausbauen und sagen, Herr, das ist mein Ziel. Es gibt aber auch eine Hoffnung mitten in Drangsal. Und die Bibel sagt zum Beispiel in Jeremia 17, gesegnet ist der Mensch, der sich ganz auf Gott verlässt und dessen Hoffnung Gott ist. Er ist gesegnet. Oder die Hoffnung wird niemals zu Schanden werden, denn Jesus ist der Bürge. Oder seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet am Gebet fest, Römer 12. Altes Testament nochmal, Jeremia 29, ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Und auf einmal merke ich, auch im Jetzt darf ich eine starke Hoffnung haben. Jetzt gibt es nur eine große Herausforderung bei großen Krisen im Jetzt. Ich mache euch ein Beispiel. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Mann aus unserer Gemeinde, den ich unvorstellbar schätze im Glauben. Und wir haben uns ausgetauscht, wie gehe ich um mit Themen, für die ich bete und sich Jahre nicht erfüllen. Was passiert? Kennst du sowas? Der Glaube nimmt langsam ab. Und du betest und betest und betest und betest und es passiert nicht. Und wisst ihr, was dann anklopft? Zweifel. Dein Gebet ist nicht stark genug. Du glaubst zu wenig. Vielleicht hat Gott Wichtigeres zu tun. Merkst du, und auf einmal rüttelt etwas ganz gewaltig mit dem Effekt, dass Glaube weniger wird, dass Bibellesen weniger wird. Und auf einmal, wenn es dann wenig geworden ist, baut sich eine Ersatztheologie auf. Und diese Theologie heißt, ja, so nah ist Gott vielleicht doch nicht. Oder ja, man meint, er hört, aber tut es wirklich? Kennst du sowas? Es bauen sich Ersatztheologien auf. Unterm Strich sind es Lügen. Und das ist die große Gefahr. Und die Hoffnung sagt, nein, 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 Markus, stopp, das stimmt nicht. Glaube dennoch, lies dir Hebräer 11 durch. Sie alle glaubten und alle kamen zum Ziel. Da gibt es einen Bürgen, der sagt, hoffe, du wirst nicht zu Schanden werden. Und auf einmal merkst du, boah, ich glaube, da muss ich Buße tun. Ich muss da umkehren. Jesus, ich habe immer wieder in gleichen Situationen gleich gehandelt und du hast mir nie geholfen. Und mein Ergebnis war, mei, so nah bist du mir vielleicht doch nicht. Das ist eine Lüge. Wenn es dir auch so geht oder du in manchen Punkten solche Ersatztheologien hast, wirf sie bitte heute noch über Bord. Vielleicht später, wenn wir ein Lied singen, sag, Herr, da hast du mich überführt. Das lass ich los. Ich will wieder eine Hoffnung haben, die alles verändert. In Hebräer 11, dieses Kapitel, da heißt es, und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden allerdings gequält und zu Tode gefoltert. Aber alle verzichteten lieber auf das Jetzt, als darauf ihren Glauben zu verraten. Denn die Hoffnung auf ihre Auferstehung, die Hoffnung auf den Glauben, sie gaben Kraft. Und dieses Glaube dennoch, auch wenn es ein Jahr 5 Jahre, 20, 30, 40 oder vielleicht bei den anderen, du es zu deinen Lebzeiten nicht erlebst, aber was Gott dir zugesagt hat, wird werden. Merkt ihr, eigentlich will da so viel mehr raus, aber vielleicht ist auch irgendwann mal gut. Die Hoffnung ist so unvorstellbar wichtig. Darum sagt Paulus, Glaube, Hoffnung. Joachim hat gesagt, beides hängt zusammen. Aus einem lebendigen Glaube kommt starke Hoffnung und aus diesen beiden kommt das Größte, die Liebe. Also wir haben diese Hoffnung, Jesus, ich komme eines Tages zum Ziel. Ich habe diese Hoffnung im Jetzt. Ich glaube dennoch, denn ich glaube nicht Luftschlösser, sondern ich glaube, was du mir gesagt hast. Und da ist Abraham, der Vater des Glaubens, ein Glaubensvorbild. Der sagt, weil du gesagt hast, wird es werden. Ich stelle es gar nicht in Frage. Und die Bibel ist voll von Verheißungen für dein und mein Leben. Wir müssen aufhören, es in Frage zu stellen. Und dennoch glauben, weil es wahr wird. Joachim, dein Zeugnis. Wir haben gerungen, gebetet. Und was wird werden? Nicht die Erfahrung von letztem Mal, wo es ganz kurz vor knapp, das halte ich nicht nochmal aus. Jesus, du kannst... Antwort ist da. Glaube dennoch. Die Glaube im Jetzt, aber es gibt auch eine Hoffnung auf Neuanfang. Und wenn hier jemand ist, der sagt, mein ganzes Leben habe ich gelebt ohne diese Beziehung zu der lebendigen Hoffnung, dann hast du heute die Hoffnung auf Neuanfang. Dann kannst du heute entscheiden, Jesus, ich bin hoffnungslos umhergeirrt, aber ich will dein Liebesangebot annehmen. Dann komm zu Jesus heute. Hoffnung auf Neuanfang. Aber es gibt auch Hoffnung für uns. Die Bibel sagt, und siehe, ich mache alles neu. Jeder von uns hat einen Scherbenhaufen in seinem Leben irgendwo. Und ich habe die Hoffnung auf, du machst es neu. Du kannst diese Beziehung heile machen. Du kannst mir hier helfen, anders zu denken. Du kannst mir hier helfen, endlich aus meiner Sucht rauszukommen. Erhalt den Zerbruch. Es gibt ein Hoffen auf seine Liebe. Wenn du, ich merke, das letzte Lied, You Say I Am Loved. Du hast gesagt, ich bin geliebt. Hoffe darauf. Nimm es einfach auf. Hoffnung auf Rettung. Und ihr Lieben, es gibt so viele Verheißungen, auf die wir hoffen dürfen, nicht als Luftschloss, als festen Felsen, dass Gott da ist. Die Bibel sagt, ich bin bei euch jeden Tag, heute, hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Die Bibel sagt, ich sorge mich um dich. Ich weiß, was du brauchst. Matthäus 6. Sorgt euch um nichts. Denn ich, sagt der Vater, weiß, was ihr braucht. Aber eure Aufgabe ist es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist überall da in meinem Leben, wo Christus Herr ist. Ich kann also wirklich sagen, ist der Herr, ist Jesus wirklich Herr über meine Finanzen? Ist er wirklich Herr über was weiß ich was? Denn da ist Reich Gottes. Und wenn ich danach trachte, dann wird er mir alles andere geben. Seine Worte sind schon steil, aber er wird es machen. Gott kennt meine Situation. Was mich mal so berührt hat, ist Psalm 56. Da heißt es, jede Träne hast du gezählt. Jede ist in deinem Buch festgehalten. Er sagt dir zu, ich weiß es, mein Kind. Keine einzige Träne hast du grundlos verheult. Keine. Alle habe ich aufgefangen. Und ich werde dir noch vergelten. Psalm 56. Nimm das bitte mit. Und das gibt wieder Hoffnung. Er sieht. Er sieht wirklich. Oder, was wir letzten Sonntag auch gehört haben, dem Glaubenden ist alles möglich, was uns Menschen nicht möglich ist. Da hat er Spaß, gerade anzufangen. Denn ihm ist alles möglich. Heißt es zum Beispiel in Lukas 18, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich möchte schließen mit einer letzten Bekräftigung, auch nochmal wieder aus dem Hebräerbrief, diesmal aus dem Kapitel 6. Und das ist bei mir eine Hoffnung für alle übersetzt mit, Gott hält, was er verspricht. Als Gott Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil niemand über Gott steht und diesen Eid Gottes überhaupt beglaubigen könnte, schwor Gott bei sich selbst, bei seinem Namen. Er versprach Abraham, du kannst dich fest darauf verlassen. Ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir viele Nachkommen geben, vielleicht ja auch Enkelkinder. Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Menschen schwören einen Eid, um ihre Aussage zu bekräftigen und um mögliche Zweifel auszuräumen. Dabei berufen sie sich immer auf eine Autorität über ihn. Und auch Gott schwor mit einem Eid, aber auf seinen Namen. So haben wir, denen seine Zusagen gelten. Und jetzt kommt der Kern. Die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Was er dir zusagt, löst er ein. Unumstößlich. Gott steht da mit seinem Namen. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Namen, sein Eid. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Glaube dennoch. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel und bis in das Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Bist du hoffnungsvoll? Hä? Was jetzt? Soll ich nochmal von vorne oder wie? Bist du hoffnungsvoll? Danke. Amen. Vielleicht einen letzten Gedanken noch. Wir wollen uns ja nicht nur berieseln lassen. Wir wollen ja auch immer wieder ein bisschen konkret werden. Auch dieser Paulus, von dem wir heute so viel gehört haben, der sagt, jetzt nimm du eins mit. Heute hast du über die Hoffnung gesprochen. Ich lese es euch vor. Seid jetzt ihr bereit, 1. Petrus 3, Vers 15, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die dich erfüllt. Sei bereit. Geh raus in die Welt und sag, gerade in deinem Leid spricht Gott viel mehr zu anderen Menschen, als wenn es dir nur gut geht. Sei bereit, Zeugnis zu geben und sagen, ich glaube dennoch. Viel Spaß dabei und wir wollen uns ermutigen.